Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Startups scheitern selten an Ideen, sie scheitern daran, dass ihnen der Fokus fehlt. Wer wachsen will, muss lernen, gute Ideen auch wieder zu streichen. Genau diese Haltung prägt meinen heutigen Gast. Für ihn ist Unternehmertum kein Glamour-Thema, sondern harte Arbeit. Testen, verwerfen, neu fokussieren und am Ende ein Unternehmen bauen, das wirklich skaliert. Mein heutiger Gast ist Unternehmer und Investor. Er war Gründer und Shareholder von Dracoon, einem Cloud-Security-Unternehmen, das vom Startup zu einem führenden Anbieter mit rund 100 Mitarbeitenden und mehr als 700.000 Usern gewachsen ist. 2023 folgte schließlich der erfolgreiche Exit an Kiteworks im Silicon Valley, ein zweistelliger Millionendeal. Nach dem Exit hat er den Sommer 2024 genutzt, um neue Energie zu tanken und startet jetzt in ein neues Kapitel. Zum einen treibt er Investitionen in solaren Speichertechnologien voran, um die Energiewende aktiv mitzugestalten. Zum anderen unterstützt er als Mentor neue Unternehmen, die in Deutschland wachsen und skalieren wollen. Was seine Geschichte besonders macht, sie ist keine klassische Gründerstory aus dem Lehrbuch. Schulische Umwege, gescheiterte Ideen, mehrere Anläufe und trotzdem der Weg zum erfolgreichen Exit. Genau diese Mischung aus Vertriebserfahrung, Unternehmergeist und der Bereitschaft, immer wieder neu zu fokussieren, hat ihn zu einem erfolgreichen Scale-Up-Bauer gemacht. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man ein Unternehmen von der Idee bis zum Exit aufbaut, welche Rolle Investoren dabei spielen, warum Fokus der wichtigste Erfolgsfaktor ist und wie Kapital und das Unternehmertum heute auch eine zentrale Rolle für die Energiewende spielen können. Und zwar mit Thomas Haberl. Herzlich willkommen, lieber Tom.
So, hallo, Klaus, spannende Einführung, viele Punkte drin. Und ich denke, aus dem ganzen Potpourri entwickelt sich ein sehr, sehr spannendes Gespräch zwischen uns beiden, ja.
Ja, sehr gerne. Ich mag da einsteigen. Ich finde ja diesen Spruch so cool: Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also es klingt da so raus, dass dein erstes Startup nicht unbedingt schon langfristig geplant war und wie so am Reißbrett irgendwie voll durchstrukturiert war, sondern dass wahrscheinlich der Weg dahin total kurvig war. Habe ich das richtig interpretiert?
Genau, also das ist auch das, was ich in meiner Mentorentätigkeit sehe. Man hat einen gewissen Plan vor sich liegen, ne, und plant ein Startup in einer gewissen Weise oder mit einem Produkt hochzuziehen. Das Wichtige an dynamischen jungen Startups ist schon, diesen Plan immer wieder mal zu prüfen und gegenzuchecken, ob man auf dem richtigen Weg ist, ne, und ob sich das Unternehmen oder auch das Produkt so entwickelt, wie es sein soll. Ne? Wenn man das jetzt bei uns als Beispiel nehmen würde, ja, die Firma, die ich ja gemeinsam mit einem Freund gegründet habe, heißt ja am Ende Dracoon. Der erste Name war SSP Europe. Gibt es noch eine schönere Geschichte, sogar eins vorher. Nämlich allererste Name war SafeNet Europe. Ja. Und wir hatten Marketing, Produkt, alles fertig, haben die Webseite gelauncht, haben das Produkt gelauncht, haben 2 Wochen später das Anwaltsschreiben bekommen aus Köln, wo uns ein netter Anwalt erklärt hat: Moment, der Name SafeNet dürft oder sollt ihr nicht verwenden, ne? Weil da gibt es einen amerikanischen Milliardenkonzern, ne? Den gibt es tatsächlich, ne? Also SafeNet hat der auch wirklich geheißen. Und der hat halt verpennt, sage ich jetzt mal, sich ein SafeNet Europa oder SafeNet.de oder SafeNet Europa EU zu sichern. Und das haben wir gemacht, ja. Und hätten da auch die Bild-Wortmarke gehabt. Ich war noch rotzfrech, ne? Habe den Anwalt angerufen, habe gesagt: Moment, ich glaube, wir sind da so auf der ganz sicheren Seite. Ich glaube, dass ich also diesen Namen und die Namenspolitik durchziehen kann. Und dann hat er nur auf der anderen Seite freundlich geantwortet: Herr Haber, ich habe mir Ihre Firma angeschaut. Ich glaube, Sie sind ein junges Startup. Und sie legen sich aktuell gerade mit einem Milliardenkonzern an und ich habe den Auftrag, das so lange zu verhindern, bis sie keine Lust mehr haben. Also gehen Sie in sich und überlegen Sie sich lieber ein neues Markennamen, Markenbild und Sie werden viel schöner starten können. Und das war dann zum Beispiel für uns gleich mal dieser Pivot im Namen, ne, sozusagen, dass wir das Ding nicht SafeNet Europe, sondern SSP Europe genannt haben. Weil unser erster Start waren eben Security-Produkte aus der Cloud.
Ja. Wobei, einmal da rein, Tom, also alleine schon die Tatsache, dass du angerufen hast, das ist ja schon wieder ein Merkmal, dass du einfach als den Hörer in die Hand nimmst, einfach mal durchklingelst und dann im
Genau.
Grunde ja eine total hilfreiche Antwort bekommst, dass der ehrlich
Richtig.
zugibt und sagt, Mensch, Freundchen, wir können jetzt hier 4 Jahre lang uns immer wieder vor Gericht treffen oder
Genau.
wir kürzen es ab und ich würde dir empfehlen, es lieber
Ja.
abzukürzen, weil ich habe da unfassbar Spaß dran, weil ich jedes Mal wieder eine Rechnung
Genau.
da in die USA schicken kann, wenn wir uns wieder getroffen
Ja,
haben.
genau.
Und das erreichst du nur, wenn du tatsächlich mit offenen Karten spielst, da einfach mal höflich anrufst und dann in deinem Fall total wertvolle Antwort bekommst.
Genau, das sagst du das Richtige. Miteinander sprechen bringt sehr viel. Auch Dinge schnell zu lösen bringt sehr viel, ne? Also auch das sollte ein Startup beherrschen, ne? Nicht lange rumzutesten, ne? Sondern schnelles Try and Error, ja, gegebenenfalls dann anzupassen. Und genau, wir haben es in dem Fall gemacht, ne? Wir haben es dann eben umbenannt, SSP Europe, und das dann weiter durchgezogen, ja.
Und
Genau.
trotzdem habt ihr euch nochmal dann einen anderen Namen gegeben, weil der dann irgendwie marketingtechnisch nicht so cool war
Ja,
oder
genau. Also die
warum?
Erklärung ist ja, SSP steht für Secure Service Providing, und das haben wir eigentlich gemacht, ne? Wir waren ein Cloud-Service-Anbieter, wenn man das mal so beschreiben will, ganz simpel. Ich versuche es mal ganz, ganz einfach zu beschreiben, ne? Wir haben uns große etablierte Security-Produkte gekauft, die in ein Rechenzentrum geschraubt, die multimandantenfähig gemacht, eine eigene Web-GUI drüber gebaut, also ein eigenes Interface, und haben das dann Kunden als eigene SSP Europe Services zur Verfügung gestellt. Also klassisch Cloud Services, wie sie dann später durch die Decke gegangen sind. Nur in Anführungszeichen, unser Problem, aber eigentlich auch sehr clever, war, es waren nicht technisch unsere eigenen Produkte, ne? Also wir hatten den großen Vorteil, wir konnten sofort vier, fünf Services zum Endkunden liefern und mussten aber nicht im Hintergrund die Technik entwickeln, ne? Was ja sehr kostenschonend ist, sehr clever. Und die Idee war, wenn die Services eine gewisse Größe haben, dann entwickeln wir halt die Services selber, ne? Und der einfachste Beispiel ist halt Anti-Spam, ne? Den hat man dann schön hochskalieren können. Hatte man dann 15, 20.000 Benutzer, ne? Hat man dann die Entwicklung angeworfen, ne? Und den eigenen Service realisiert, ja? Und so haben wir das Unternehmen, wie gesagt, dann an die Rampe gestellt und auch losgelegt und erst mal 3, 4 Jahre in diesem Strang gearbeitet. Schon Millionen Umsätze erreicht. Also man spricht ja dann von Annual Recurring Revenue, also wiederkehrende Umsätze, und haben dann nochmal die Vollbremsung gemacht, so wie du es beschreibst, ja, wo wir gesagt haben, Moment, jetzt legen auf einmal alle Hersteller mit ihren eigenen Cloud-Services los, ne? Also Hersteller, US-amerikanische Hersteller, haben angefangen, eigene Cloud-Services zu machen. Größtes Beispiel Microsoft, ne? Mit O365. Wir hatten auch einen Hosted Exchange Service, ne? Den haben wir für 6, 7 € angeboten. Auf einmal kommt Microsoft mit einem eigenen Service mit 4, 5 € um die Ecke, ja? Und das war für uns das Alarmsignal, ne? Dass die Hersteller das selber sauber durchziehen. Und dann ist unsere Dropbox, unsere Secure Data Space, haben wir das genannt, ja, entstanden, und haben dann eigentlich erst nach 4, 5 Jahren das Produkt erfunden, entwickelt. Das war dann eine komplette Eigenentwicklung, das dann letztendlich das Unternehmen halt irgendwann zu 100 Mitarbeitern geführt hat oder eben dann auch zum Exit geführt hat. Richtig, genau.
Okay. Das heißt, dieses in meiner Welt vermeintlich viel einfachere Produkt, Datenspeicherung, das hat tatsächlich das war der Game Changer, tatsächlich nach ein paar Jahren, um sauber skalieren zu können.
Ja, genau. Also
Okay.
sprich, auch da ein bisschen verrückte Geschichte, ne? Wie sind wir da wieder auf die Idee gekommen, ne? Wir haben uns dann immer wieder regelmäßig zusammengesetzt. Also sprich, mein Mitgründer Dieter Steiner heißt er und ich. Und wir haben uns dann immer wieder überlegt, was sind die nächsten richtigen Schritte und welches Produkt können wir am einfachsten selbst realisieren, ja? Und das Lustige ist ein bisschen, ne, wie man halt als klassisches Startup auch vorgeht, ne, haben wir mit unseren Erfolgen auch gefeiert, ne, haben eigene Partys gemacht, ne, das findet man sogar auch noch im Facebook, ne. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Dito Finest Clubbing, und das ist eine Gruppe von Dieter und mir, deswegen auch Dito, ne. Und wir hatten da 4.000, 5.000 Follower, haben hier in Regensburg halt Studentenpartys gemacht. Warum haben wir das gemacht? Weil wir daraus auch halt eine gewisse Strahlkraft bekommen haben, Mitarbeiter bekommen haben, ja. Wir auch Kunden dazu eingeladen haben teilweise, also mit denen wir Geschäft machen wollten, weil damit bleibt man im Kopf, ne? Also Vertrieb hat immer viel mit auch, ich bleibe im Kopf zu tun. Ich muss auffallen aus der Masse. Das haben wir, wie gesagt, mit dem gemacht. Und das Lustige daran ist, ne, wir haben dann natürlich Videos von den Partys gemacht, wir haben Bilder von den Partys gemacht, wir haben die Aufzeichnung von dieser Party, von der Party gemacht und haben da auch immer wieder drüber nachgedacht, wie kann man das am besten scheren, ne? Also verteilen an die Teilnehmer, an alle möglichen. Und haben uns da auch immer wieder andere Produkte angeschaut, also wirklich klassisch Dropbox Hydrive, also sprich andere Wettbewerber. Und die haben uns nicht gefallen, ja. Und dementsprechend ist dann irgendwann mein Mitgründer, der Dieter, in unsere Entwicklung gegangen, weil wir hatten ja eine Webentwicklung, ja, und hat gesagt, Moment, diese File-Sharing-Systeme sind alles nur Web-Anwendungen. Ich will jetzt sowas auch realisieren. Lass uns einen Secure Data Space machen, ne? Und aus der Idee, sage ich jetzt mal, klar war da auch noch ein größerer Plan dahinter, aber schon auch der Idee ist dann eigentlich später dieses extrem erfolgreiche Unternehmen geworden, ne?
Okay, spannend. Und wir haben auch viel jetzt in Anmoderation über das Thema Fokus gesprochen. Was waren vielleicht gerade in dieser Dracoon-Zeit noch die Entscheidungen, wo du das Gefühl hattest, ah, eigentlich will ich davon jetzt nicht lassen? Also im Grunde gibt es ja immer so liebgewonnene, keine Ahnung, Produkte oder Dienstleistungen, wo man denkt, ah, das bringt eigentlich uns allen Spaß, aber das muss jetzt fallen gelassen werden, damit man tatsächlich andere Sachen größer werden lassen kann. Was
Ja.
waren da die Sachen, die dir besonders schwer gefallen sind?
Ja, da gibt es auch eine wirklich ganz lustige, auch verrückte Geschichte. Und zwar, wir haben Live-Konzerte vermarktet, ja. Also sprich, der größte Erfolg, den wir hatten, wir haben mit DJ Bobo, ne, einfach mal googeln für die Jüngeren, wer das ist, ne? Das ist eine Ikone aus den 70er, 80ern. Und der macht auch heute noch Konzerte, ne? Der macht seine DJ Bobo-Tour jedes Jahr mit ungefähr ja, 30, 40 Standorten. Und der hat so ungefähr 3.000 bis 5.000 Gäste da. Ja? Und wieder mal auch typisch Startup. Ne? Wir haben uns überlegt, wie wir unseren Cashflow optimieren können. Ja? Unser typisches Geschäft war ja der öffentliche Handkunde, der das Produkt pro User pro Monat gekauft hat und meistens ja auch teilweise in eine Ausschreibung gegangen ist und ähnliches oder auch längere Testphasen gehabt haben. Also haben wir festgestellt, Moment, der Cashflow ist bei uns nicht besonders gut, ja. Ein nicht guter Cashflow ist halt für ein Startup nicht unbedingt auch wieder sehr toll, ja.
Wie meinst du, dass der Cashflow war nicht gut? Also zu Beginn, aber dann später ja schon. Wenn ihr im Grunde einmal drin wart, dann lief es ja, oder?
Ja, aber wir haben ja das Geld pro Monat pro User bekommen. Ne? Also ich mache mal wieder ein einfaches Beispiel. Ne? Das Produkt hat von mir aus 10 Euro gekostet. Du hast dann 100 User gemacht bei einer Stadt oder einem Klinikum. Ja, dann hast du 1.000 Euro pro Monat bekommen. Ja? Mit 1.000 Euro pro Monat kannst du jetzt nicht so viele Gehälter bezahlen. Ne? Früher ist ja Software 3 Jahre im Voraus verkauft worden. Ne? Da wären es dann 36.000 Euro gewesen. Damit habe ich natürlich einen viel schöneren Cashflow. Und
Okay.
dementsprechend bin ich mit Dieter zusammengesessen und habe gesagt, hey du, lass uns doch mal ein Produkt Cloud-Speicher überlegen, wo wir den Cashflow vorab bekommen, ja. Und die Idee war dann, ja, ein Wettbewerbsprodukt zum USB-Stick zu bauen, wo ich halt Inhalte einer Company, eines Künstlers oder was auch immer vorher schon drauflegen kann. Also sprich, du registrierst dich für eine Cloud, ja, und da sind aber schon Inhalte drin. Dann haben wir das, wie gesagt, getestet mit auch großen Konzernen auf Marketingveranstaltungen, ne, wo Porsche auf eine Messe gegangen ist und da waren halt die Unterlagen zu den Autos drin. Das hat aber immer alles nicht ganz so gut funktioniert. Warum? Weil der Kunde auf einmal die Nachweisbarkeit hatte, dass USB-Sticks nicht verwendet werden. Ne? Also sprich, der hat sich 1.000 von den Dingern gekauft und was weiß ich, 100 Leute haben das dann nur registriert. Damit war es eine schlechte Aktion und der Durchbruch war dann tatsächlich halt das mit den Konzerten. Warum? Weil die teilweise eben schon USB-Sticks oder CDs als Live-Mitschnitt von ihrem Konzert verkauft haben und wir konnten das halt digitalisieren, ne? Also bedeutet, der Fan konnte sich eine Art Plastikkaste kaufen mit einem Registriercode, hat das abgescannt, ja, und hat dann die Inhalte von dem Konzert bekommen, wo er gerade live war, ja. Und das war natürlich ein Knallerprodukt, ne? Das hat dann 29, 39 Euro entweder mit Video, ohne Videoschnitt gekostet, ja. Und ich war dann selber live vor Ort, ne? Habe mir die ersten 3 Konzerte persönlich angeschaut, ja. Glänzende Augen gesehen, eine hohe Begeisterung. Und dann macht man aber zu dem Produkt, ne? Weil das war ja deine Frage, eine Nachkalkulation und stellt halt fest, das Risiko, das du eingehst, völlig verrückt, ja, weil du bist, also auch wieder verrücktes Erlebnis, ne? Ich war Freitag, Samstag, Sonntag auf drei Konzerten. Am Ende bin ich mit 75.000 Euro in einer Eisenschatulle ins Hotel gegangen, weil du kannst natürlich das Geld nirgends abliefern am Samstag oder Sonntag.
Ja.
Und da hat man kein gutes Gefühl mehr, ne, wenn man ständig mit so viel Geld oder mit so viel Bargeld rumläuft, ne, weil die Zahlung war damals nicht voll digital, sondern halt einfach mit Bargeld auch sehr viel. Du hattest komisch die Uhrzeiten, ne, weil du musst das Ding vorbereiten, du musst bis spät nachts arbeiten, du musst den Live-Mitschnitt online bringen, ja. Du hast also klassische Konzert-Roadies, ne, beschäftigt, ja. Da auch Vertrauensposition halt immer wieder schwierig, ne? Du hast sehr viel mit Bargeld zu tun. Du musst am Freitag in dem Ort sein, du musst am Samstag in dem Ort sein, am Sonntag in dem Ort. Und das Verrückteste ist halt, jeder hält in der Branche die Hände auf, was er denn Umsatz haben will. Und hat man dann eine Nachkalkulation gemacht, haben wir zwar mit diesem einen Deal, ne, ungefähr eine halbe Million Umsatz gemacht, ja. Also eine verrückte Zahl, ein Deal, eine halbe Million. Und da gibt es ja viel größere Künstler. Aber wenn man eine Nachkalkulation gemacht hat, ist halt kaum Cashflow oder wirklich ist ein Profit übrig geblieben, ja. Und dementsprechend haben wir dann mit schon einem weinenden Auge, ja, dieses Produkt dann irgendwo gecancelt, ja.
Okay, ja, kann ich
Genau.
nachvollziehen.
Ja.
Das ist schöne Geschichte, was ihr erlebt habt. Und jetzt, lass uns mal auf den Punkt kommen, du hast ja gesagt, Exit 2023, wie kam es dazu nochmal kurz, bevor wir praktisch jetzt gleich zu Ohana rübergehen? Wolltet ihr verkaufen? Seid ihr angesprochen worden? Wie ist das entstanden?
Ja gut, das darf man sich dann so vorstellen. Ne? Das Produkt ist dann professionalisiert worden. Ne? Also man hat den Rest der Firma verkauft. Also diese Cloud-Services haben wir an einen Managed Security Provider verkauft, haben das Geld nochmal genommen, um genau diesen Namen und dann das eindeutige Produkt zu bauen. Ne? Das war dann dieses Dracoon, also Dracoon geschrieben, findet man auch heute noch online. Ne? Ist wirklich ein sehr gutes, herausragendes Produkt. Und dann hat man diesen Market Proof gehabt. Ne? Dann hat man von 3.000 Kliniken 200, 300 gehabt, ne? Hat die hochgeräumt auf 500, 600. Man hat von Volksraiffeisenbanken 1, 200 gehabt. Ne? Dann hat man die hochgeräumt auf 600, 700 Raiffeisenbanken. Die größten, prominentesten Kunden waren dann Bundesbank. Ja? Oder wir hatten von 7 Landesrechenzentren 5. Ne? Also bedeutet, da darf man sich schon vorstellen, dass wir wirklich in die High Society dann mit diesem Produkt hineinmarschiert sind. Und das hat einfach mit Fleiß zu tun. Ne? Also sprich, Vertrieb ist dann schon auch immer sehr stark Fleiß, ne? An einem Thema dran zu bleiben, eben nicht es zu scheuen, wie du es schon gesagt hast, das Telefon in die Hand zu nehmen, seinen eindeutigen Use Case zu erzählen. Also sprich, Kunde, welches Problem hast du? Wie lösen wir das? Und dann ist es irgendwann einfacher geworden, ne? Also bedeutet, dann setzt man Vertriebspersonal rein, ne? Kann und das Unternehmen hochskalieren und dann darf man sich in der Liga, wo wir dann angekommen sind, irgendwann das so vorstellen, dass man halt diesen Exit, ne, oder eine große Finanzierung für weitere Aufkäufe, also man nennt es dann ein Dual-Track-Verfahren, schon gezielt plant, ne? Also da bereitet man sich ein Jahr darauf vor, dass die Zahlen gut sind, dass die KPIs stimmen, nimmt eine hochprofessionelle M&A-Agentur, ja, also oder M&A-Bank, ja, und lässt dann diesen Prozess starten, ne? Und wir hatten das Glück, ne? Das war trotzdem auch zu Corona-Zeiten, wo insgesamt am Nasdaq sogar die SaaS-Companies alle ein bisschen geschwächelt haben, ne? Und wir haben aber bombenstark weiter abgeliefert, ne? Mit der Rule of 40, also sprich 30, 40% Wachstum, dementsprechend EBITDA, Net Retention, ne? Also wie viel kaufen Kunden aus dem Bestand nach, waren wir extrem stark, ne, mit 120, 130%, also sprich sehr viel Nachbestellungen aus dem Bestand. Und mit den Zahlen konnten wir dann den Markt in einer sehr großen Breite ansprechen. Ja, also das darf man sich wie einen Beauty-Contest vorstellen. Ne? Also die kriegen einen One-Pager zu einem gewissen Asset, wo der Name noch nicht benannt ist. Das ist an 200 Unternehmen, 200 Banken, Private Equity rausgegangen. Ja, dann kommt ein Feedback-Stream zurück, ne, wo 50, 60, 70 ein Gebot abgeben oder ein Interesse bekunden. Dann kriegen die im nächsten Step ein bisschen mehr Material, ne, dürfen ihre Angebote verbessern, verschlechtern, gleich lassen. Und dann wird wieder nochmal ausgesiebt, ne? Dann darf man irgendwann das Management oder das Unternehmen tatsächlich kennenlernen. Und im Idealfeld bleiben halt dann nach diesen 2, 3, 4, 5 Runden, ne, 2 oder 3 Anbieter übrig, ja, die dann letztendlich halt diesen finale Angebot legen, wo man sich dann als Unternehmen für einen entscheidet, ne? Und entscheiden heißt noch nicht, dass man das ganze Ding schon abgehakt hat, sondern dann geht schon auch noch mal eine richtige nervenaufreibende Zeit los, ja.
Nervenaufreibend heißt, da wollen die nochmal andere Internas prüfen, nochmal im Grunde dieses Geschäft anders auf Herz und Nieren prüfen, als man es vorher auf der Papierlage wahrscheinlich machen konnte, oder?
Genau, also das nennt man dann der Fachbegriff Due Diligence, ja. Also bedeutet, da kommt eine Armada an Leuten vorbei, die sich letztendlich alle Abteilungen und alle Zahlen nochmal anschaut, ne? Und deswegen auch diese lange Vorbereitung eigentlich auf diesen Prozess, weil man da sich eigentlich als professionelles Unternehmen schon darum kümmert, dass da die ganzen Unterlagen oder auch die Zahlen korrekt sind, ne? Da werden Verträge geprüft, alle Zahlen geprüft, es werden Referenzgespräche mit Kunden geführt, ne? Und so weiter. Und in diesem Due Diligence-Prozess könnte jederzeit noch der Deal letztendlich crashen oder gekürzt werden oder irgendwelche anderen Dinge passieren, ja. Und das ist natürlich schon nochmal für die ganze Firma oder eben auch für die Gesellschafter dann Nerven aufreiben, ne, ob das sauber durchgeht, ne, braucht man auch hochprofessionelles Personal, ne. Also auch das immer mit dazu ge gesagt, ne, es hört sich ja immer so an, als ob der Gründer das alles selber machen würde. Das ist dann ab einer gewissen Stufe, ne, bei 30, 40, 50 Leuten bei weitem nicht mehr so, sondern man holt sich da dann genau auch diese Profis ins Boot, ne, weitere Geschäftsführer, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, die das dann sauber durchexerzieren, ja. Und das haben wir gemacht, ne? Und am Ende, wie gesagt, ist ein Anbieter übrig geblieben, der dann das attraktivste Angebot gelegt hat, ja.
Sehr gut. Und dann hattest du auf einmal ganz viel Zeit. Das war 2024, und da konntest du mal durchschnaufen, konntest im Grunde mal deine Gedanken neu sortieren. Und wie bist du dann zum Thema Energiewende kommen? Also, dass du im Grunde dann Startup-Mentor wirst, lag ja auf der Hand. Also, du hast ja im Grunde alles durchexerziert, wusstest, wie der Hase
Genau.
läuft, hast wahrscheinlich auch viele Sachen erlebt, die du nicht allen anderen Menschen auch gönnst, die zwingend erleben zu müssen und die davor zu schützen. Aber wie kam das Thema Energiewende dann auch noch dazu?
Genau, also den Prozess Exit darf man sich schon so vorstellen, dass man einen Peak an Stress hat, ne? Dann irgendwann die Erleichterung kommt, ne? Auch irgendwann die Gelder fließen. Und dann schaut man sich schon eigentlich mal an mit der Familie, ne? Was hat man jetzt geschafft? Was macht man denn jetzt neu, ne? Für was kann man sich motivieren, ja? Ich habe dann ein bisschen bewusst auch Pause gemacht, ne? Habe meinen kleinen Zögeltörn mit Freunden gemacht, um mal in mich zu gehen und habe mich gefragt, was macht dir auch wirklich Spaß? Für was kannst du eine gewisse Passion aufbringen, ja? Und ich bin, seit ich, sag jetzt mal, schon ja Jugendlicher war oder erwachsen wurde, sehr finanzinteressiert und eben auch insgesamt schon sehr anlageinteressiert, ne? Also ich habe in einer gewissen Regelmäßigkeit schon mit 25 angefangen, in Immobilien zu investieren, ne? Das ist Denkmal. Also auch steueroptimierte Kapitalanlage, also Denkmalimmobilien als Beispiel, ne, die man dann auch sehr gut abschreiben kann. Und dementsprechend hat mich einmal das Thema Finanzen eben interessiert, ja, da clevere Dinge zu machen. Und zweitens darf man ja nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war ich 46, ja, ich habe 2 Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt 7 und 9, ja, und ich bin schon der Meinung, ne, also ich finde Deutschland als sehr lebenswerten Ort, ja, und ich bin schon der Meinung, dass wir den auch mit unserem Spirit, dem typisch Deutschen, so erhalten müssen, ja, und da gehört halt dieses Thema Energiewende für mich mit dazu, ne, weil wir haben halt aktuell, nervt mich persönlich sehr, ne, immer sehr viel zu extrem diese rechte Meinung, linke Meinung, ne, also jetzt nicht nur auf die das Mindset gezogen, sondern es polarisiert viel zu stark aktuell, ne? Also sprich, Die Gegengewichte sind immer viel zu weit links, viel zu weit rechts, ne? Ich bezeichne mich selber immer wieder als Realist, ja. Und ich bin eben auch kein Typ, der da mit jammert, sondern bei mir sind die Gläser halb voll. Und dementsprechend lag es halt dann ein bisschen auf der Hand, bei dem Thema Erneuerbare mitzumachen, sich das eben anzuschauen, weil die aktuelle Iran-Krise zeigt ja wieder, ne? Deutschland ist so dämlich, ne? Mal hart ausgedrückt, sich von Öl und Gas weiter abhängig zu machen, obwohl wir mit Ukraine eigentlich den passenden Magenhaken bekommen haben, damit wir das eigentlich nicht mehr machen, ne? Und der richtige Ausgang für so eine reiche Nation wie uns eigentlich schon die Erneuerbaren wären. Und dementsprechend, wie gesagt, haben wir uns diesen Bereich Erneuerbare angeschaut, ne? Und der Gedanke war ähnlich, wie man als Privatperson ganz simpel Immobilien kaufen kann. Also sprich, ich mache an einem großen Objekt mit, ne, und kaufe mir eine Eigentumswohnung, und darf die dann steuerlich optimiert abschreiben, plus habe meine Erträge über Miete und habe damit Wohnraum geschaffen, ne. Ich tue ja damit was Gutes. Das gleiche Prinzip muss doch im Photovoltaikbereich oder Batterieprojektbereich genauso funktionieren, ja. Und sind da im Markt auf die Suche gegangen, haben verschiedene Projektentwickler gesprochen. Und das Ergebnis ist, dass wir halt mittlerweile sehr große Parks realisieren, gemeinsam mit Projektentwicklern, wo eine Privatperson sich einen Anteil, meistens so in dieser 200.000-Euro-Liga, so simpel kaufen kann wie eine Eigentumswohnung, ja. Und das ist halt, wie gesagt, sehr, sehr spannend, weil ich dann als Privatperson tatsächlich auch was bewegen machen kann, um die Energiewende hier in Deutschland voranzubringen, ja.
Ja, und das hat es
Das
ja in der
motiviert
Tat
einen.
davor ja in der Form nicht gegeben. Also natürlich hat es diese großen Solarparks gegeben, es hat die Windparks gegeben, aber die waren tatsächlich von der Struktur her häufig anders. Also häufig gab es Großinvestoren, die im Grunde das
Genau.
Ding dann komplett gekauft haben.
Ja.
Es gab manchmal die Situation, dass vielleicht der Landeigentümer noch irgendwie so etwas beteiligt worden ist.
Genau.
Oder es gab das andere Extremmodell, Bürgerwindparks, das war ja viel in Norddeutschland, aber
Genau.
auch in anderen Bundesländern entstanden. Die sind aber gefühlt immer weiter weggedrängt worden und die Bürgerwindparks sind ja in der Regel regional. Das heißt, diejenigen Menschen, die in dem Ort wohnen, dürfen mitmachen. Aber jetzt jemand, der so wie du einfach mal ein bisschen Geld übrig hat und auch mal was investieren wollte,
Ja, genau.
der hatte dann Schwierigkeiten, wenn jetzt nicht genau in deinem Ort so ein Ding entsteht, da mitmachen zu dürfen.
Genau, also da sagst du das Richtige, ne? Was es auch gegeben hat, hat es immer wieder mal kleinere Dachanlagen gegeben, aber so dieses richtig Professionelle, ne? Ich habe einen 10-Megawatt-Park, ne? Also 1 Megawatt darf man im Kopf immer gleichsetzen mit ungefähr 1 Million, ne? Wenn ich jetzt so einen 10-Megawatt-Park habe, dann habe ich ein 10-Millionen-Objekt, ne? Das ich dann eben teilen kann auf 200 Tausender Parzellen, dann habe ich 50 Investoren, 50 Parzellen. Und das Spannende ist, das nennt man dann ein Direktinvestment, ne? Ein Photovoltaik-Direktinvestment. Bedeutet, ich kriege dann auch tatsächlich einen eigenen Wechselrichter, eindeutig zugeschriebene Paneelen, also eine eigene Parzelle und habe dadurch halt den großen Vorteil, dass ich einen echten Sachwert habe. Sachwerte haben auch insgesamt als Anlagevehikel halt einen großen Vorteil, ne? Sie sind schützen einen vor Inflation, ne? Und sie sind auch damit geschützt vor irgendwelchen Insolvenzen, ne? Weil das Risiko, was man ja immer wieder gehört hat, ne? Ich kann in Solarfonds hinein investieren, ich kann in Genossenschaften mitmachen, ich kann als eine Gemeinschaft ein größeres Projekt kaufen, ich habe aber immer dann dieses Gemeinschaftsrisiko, ne? Dass ein Geschäftsführer falsch verwaltet, der Fonds falsch verwaltet oder Fehler macht und auf einmal bin ich mit meinem Anteil in einer Insolvenz drin und kann nichts machen, ja. Bei dem Konzept, was halt wirklich ein Direktinvestment, also ein eigener Sachwert ist, habe ich das Problem nicht, ne? Also sprich, würde jetzt hier ein Betreiber mal insolvent gehen, pleite gehen, dann ist es ähnlich wie bei der Wohnung. Dann kann ich mir halt bei der Wohnung eine neue Hausverwaltung suchen, ja. Bei dieser Sachanlage PV-Park suche ich mir halt einen neuen Betreiber. Ja, und damit habe ich halt ein stabiles Investment, ne? Über 20, 30 Jahre werden die Dinge kalkuliert und ist für mich, ne? Also insgesamt, wenn ich jetzt Personen betrachte, eine spannende Asset-Klasse in dem gesamten Investmentportfolio, ja? Wo ich spannend ergänzen kann, ja.
Ja, Und du hast ja eben schon zwei, dreimal gesagt, sowohl bei den Immobilien als auch jetzt hier bei dem PV-Thema, dass natürlich es auch ein Steuersparmodell ist. Und wir fragen ja immer vor dem Podcast, gibt es Fragen und so weiter. Und der Heiko hat
Genau.
tatsächlich die Website von euch durchgelesen, hat dann auch ganz prominent diesen Steuersparrechner da gesehen und hat natürlich sich überlegt oder hat eins und eins zusammengezählt, sagt sich, okay, da werden Steuern gespart. Jetzt parallel werden die Mittelzuweisungen an die Hochschule Schleswig-Holstein reduziert. Das ist ja doof. Das heißt, da werden Steuern gespart. Das heißt, da habe ich nicht mehr so viel Geld als Staat. Deswegen müssen die Hochschulen leiden. Sag mal, wie du die Lage einschätzt.
Ja, genau. Also das finde ich auf der einen Seite immer ein bisschen traurig, ne? Das hat auch uns wieder mit bewogen, das besser professioneller aufzusetzen, weil es soll keiner investieren bezüglich irgendwelchen Steuereffekten oder Steuerersparnissen, ne? Sondern man, also unser Ziel ist immer, dass der Investor schon genau weiß, auf was er sich da einlässt, ne? Und dass nicht der Steuertrigger diese Investmententscheidung treibt, ne? Weil dann macht man oft dumme Entscheidungen, ne? Und jetzt insgesamt zu dem Steuervehikel, was wird da gemacht? Ja, das ist also kein Steuergeschenk, das der deutsche Staat da verbreitet, sondern das ist ein gewünschter Investitionsbooster oder Anschieber. Ja? Also was macht der Staat? Ne? Man nennt das Investitionsabzugsbetrag. Das ist da für Einzelunternehmen, ja? Also sprich Landwirte, Handwerker, Schreiner, oder eben halt auch Privatpersonen, die in den Energiebereich einsteigen wollen. Und was macht die Bundesregierung? Sie bildet oder sie ermöglicht den Investor seine Anschaffung. Jetzt bleiben wir bei dem einfachen Beispiel von einer 200.000 € Parzelle zu 50% rückwärts abzuschreiben in seiner Steuererklärung. Ja, also bedeutet, ich darf diese 100.000 € in meiner Steuererklärung bis zu 3 Jahre, wenn die Steuererklärung offen ist, abschreiben. Also das reduziert 1:1 mein zu versteuerndes Einkommen. So, welches Ergebnis habe ich? Ich mache jetzt mal ein übertriebenes Beispiel. Wenn ich jetzt in meine Steuererklärung 170.000 € verdiene, bin Single und darf diese 100.000 abschreiben, dann würde ich also einen Steuereffekt erzielen, dass ich 45.000 €, also ungefähr 42, 44%, ne, mit Soli, von der Steuer zurückbezahlt bekomme, ja, also gestundet bekomme. So, ist das jetzt geschenktes Geld vom Finanzamt? Nein. Warum? Weil ich ja das Geld nehme und einmal in eine Investition investiere, ja, als Eigenkapital dort mit einbringe, damit wieder auch Steuern verursache, ne, weil da ist ja dann Mehrwertsteuer auch drauf, ja. Die Firma muss Löhne bezahlen, die muss die Paneele einkaufen, die muss Gestänge einkaufen, die verursacht also jede Menge andere weitere Steuern. Und jetzt kommt mit das Entscheidende, deswegen ist es einfach nur eine Steueroptimierung oder eine Steuerverschiebung. Ich als Thomas Haberl, der das Investment getätigt hat, muss ja dann auf meine Gewinne, auf meine Erträge auch wieder Steuern bezahlen. Ja? Ich versteuere das ja in der Zukunft auch auf meinem privaten Einkommensteuersatz. Bedeutet, ja, ich habe also keinen positiven Steuereffekt, außer ich würde jetzt von einer 44% Versteuerung durch Rente, was auch immer, auf 20% Versteuerung fallen. Ja, dann hätte ich diese 20% tatsächlich als positiven Steuereffekt. Aber ansonsten zahle ich ganz normal für die Erträge, für die Gewinne, die dieses Unternehmen dann erzeugt, wieder meine Steuern. Ja?
Ja.
Und deswegen ist es gesamt gesehen ein positiver und auch gewollter Effekt für die Bundesregierung oder für Deutschland, ne? Weil wir halt in Dinge investieren, die uns weiterbringen und eben auch für eigentlich einen mehr Steuern und mehr Einnahmen sorgen, weil Investitionen angeschoben werden. Ne? Also das ist eigentlich ein Konjunkturprogramm, ein Investitionsprogramm, ja, das
Richtig.
eben auch so jede andere Firma nutzt, ja, für Investitionen, ja.
Genau. Und vor allem Konjunkturprogramm, ohne wo ja noch on top Steuergelder investiert werden müssen. Das ist ja sonst,
Genau.
wenn wir Brücken bauen oder Autobahnen bauen oder
Richtig.
so, ja häufig der Fall. Und die Abschreibung, die da vorgezogen werden, die auch teilweise dann auf die letzten 3 Jahre geschoben werden können, die kann man natürlich dann in Zukunft nicht nochmal abschreiben. Das ist auch klar. Das heißt, wenn ich da
Nein.
eine Sonderabschreibung getätigt
Richtig.
habe, kann ich
Genau.
natürlich das gleiche Geld nicht nochmal irgendwann als kostenwirksam machen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, das zu verstehen. Aber es hat natürlich den Vorteil, das muss man auch nochmal sagen, Es schafft Liquidität. Also gerade
Richtig.
diejenigen Menschen, also wenn man jetzt zum Beispiel, das ist also der klassische Fall, wer auch wahrscheinlich bei euch ein schöner Kunde ist, ich habe eine riesen Abfindung bekommen im letzten Jahr, habe da ein riesen Steuerthema auf einmal da. Da macht es natürlich Sinn, auch das letzte Jahr nochmal zu korrigieren
Richtig.
und ein Stück weit zu glätten und dann vielleicht wirklich auch ein paar Steuern einzusparen. Aber
Genau.
gleichzeitig ist es ja ein Anreiz und deswegen gibt es ja den IAB, Sachen in Dinge Geld fließen zu lassen, die uns als Volkswirtschaft im Idealfall, wie du es gesagt hast, nach vorne bringen.
Genau. Und das Spannende ist ja, man fühlt sich damit ja auch selbst noch mal wohler, ne? Man muss sich, wie gesagt, mal unser Gesamtbild ja anschauen. Wir sind eine reiche Nation, ja. Wir reisen viel, ne? Wir fliegen viel, ja. Also unsere CO2-Bilanz ist nicht die beste und bedeutet selbst auch diesen Blick, ne, kann man mit einbringen, dass wenn ich jetzt als Privatperson mir eben so eine Parzelle antue, ja, habe ich auch insgesamt meinen CO2-Footprint ja reduziert oder auch in Zukunft reduziert, ja, weil auch darüber wird ja immer wieder diskutiert, ne, dass Leute aktuell halt sagen, Moment, in Deutschland wird schon viel zu viel Erneuerbare zugebaut, ne? Ich sehe links und rechts von den Autobahnen überall diese Paneelen, geht mir langsam auf die Nerven. Das ist ja nicht so korrekt, ne? Also auch da gibt es ein paar schöne Anekdoten, oder Zahlen, die das auch untermauern, wenn euch oder wenn dich das interessieren würde,
Ja,
Klaus.
erzähl mal gerne.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich bezeichne das immer für unsere Investoren so ein bisschen immer als die Stammtischparolen, ne? Warum hat man aktuell so das Gefühl, dass überall PV hingebaut wird? Ja, weil es EEG privilegierte Flächen gibt, ne? Also sprich Rot-Grün. Unser Herr Habeck, ein guter Wirtschaftsminister teilweise, also mal nochmal eine Lanze gebrochen, hat sich nämlich darum gekümmert, dass wir schneller Erneuerbare zubauen können. Bedeutet, es wurden Flächen links und rechts von der Autobahn oder auch von Bundesstraßen oder auch von Eisenbahnen als privilegierte Flächen ausgewiesen, weil man die halt schlecht bewirtschaften kann. Ja? Und deswegen werden dort, sage ich jetzt mal, die Vielzahl der PV-Flächen gebaut, weil halt auch an der Autobahn oft die Stromleitungen liegen. Ja? Also sprich, da viele Dinge zusammenkommen, dass das ideale Standorte sind. Und deswegen fühlt man, wenn man jetzt da 100 Kilometer von Regensburg jetzt zum Beispiel nach München fährt, ne, dass fast 50, 60 Kilometer mittlerweile mit PV zusteht. Das ist nicht so. Ja. Eine interessante Zahl auch noch. Die Gesamt-PV-Fläche in Deutschland, ja, Freifläche, belegt aktuell gerade mal die gleiche Fläche, was genutzt wird für Christbäume. Ja, für Christbäume, also Bäume, die jedes Jahr wachsen, damit wir sie abschneiden, in ein Zimmer hineinstellen, dort behängen und dann auf gut Deutsch gesagt sterben lassen. Ne? Und eine zweite Zahl, die da ganz interessant ist, ist, wir belegen gerade mal 75% aller Golfplätze. Ja? Also
Genau.
bedeutet, wir brauchen keine Angst haben, dass wir da eine riesen Flächenversiegelung machen. Und zweites Thema, was ich da immer noch beantworte, ist, die Paneelen sind mittlerweile bifazial, ne? Also die lassen Licht durch. Ja? Die müssen auch nach Umweltrichtlinien so gebaut werden, dass Wasser durchtropft. Ne? Also bedeutet, dass der Boden unten drunter ganz normal auch wächst und gedeiht. Und so eine Fläche unter einer Paneele, ne, hat mittlerweile ja 10-mal mehr Flora, Fauna als eine Monotonwiese, die da 3-, 4-mal im Jahr abgemäht worden ist. Und was weiß ich, was mit dem Gras dann getrieben worden ist. Ne? Und deswegen, das ist halt auch immer so ein bisschen interessant für den Stammtisch. Ne?
Ja, wobei die Monotonwiese ja noch deutlich mehr Kohlenstoff im Boden hat als der normale Acker, wo ja im Grunde dann in der Regel noch ganz anders bewirtschaftet wird, wo ja in der Regel auch irgendwelche Düngestoffe aus und künstliche Dünger ausgebracht werden,
Ja, genau.
irgendwelche Pflanzenschutzmittel verteilt werden. Und da bin ich bei dir. Also da hat tatsächlich, auch wenn es manchmal von außen so sieht, jetzt ist das alles zugebaut, wahrscheinlich die Natur mehr Platz als auf einem normalen Acker, wo
Ja, genau.
in der Regel nicht mehr so viel Leben da ist und die Biene auch gar nichts mehr findet, wo sie da mal einkehren könnte.
Ja, genau.
Sehr gut. Wir haben immer noch die zweite Frage und jetzt, wir sprechen mal kurz drüber, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, was mit den Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland ist. Und wir haben da tatsächlich eine spannende Entwicklung. Das passt gefühlt immer nicht so ganz in das Thema, was ich hier so habe. Trotzdem nehmen wir den Ball mal auf, dass wir ja zum Beispiel gerade durch den deutschen Staat eine Beteiligung bei TenneT haben und dass die ÖNB selber in meiner Wahrnehmung manchmal nicht unbedingt die Energiewende Enthusiasten sind, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Hast du da Berührungspunkte? Nimmst du es wahr in euren Projekten oder seid ihr denn doch in der Regel bei den Verteilnetzbetreibern angeschlossen und habt da gar nicht so großen Kontakt zu denen?
Ja gut, also wie gesagt, ein typisches Projekt läuft ja bei uns so, dass wir einen Projektentwickler haben, der da hochprofessionalisiert ist. Also sprich, wir wählen in der Regel Projektentwickler, die halt 10, 20 Jahre Erfahrung haben. Also sprich auch die Netzbetreiber dann auch auf diese Länge kennen, ne, und genau wissen, was sie da tun. Jetzt für mich als jemand aus der Branche, ne, wenn ich jetzt so einen Blick drauf mache, hat sich halt ein bisschen was geändert. Wenn man jetzt wieder die Regierungen anschaut, ne, und das ist ja ein bisschen die, die dann auch die Pace vorgeben, unter Rot-Grün war es halt gefühlt so,
Du vergisst immer
dass
die Gelben, da war ja auch noch, die Ampel hatte ja drei Farben, du sagst immer
ja, genau.
rot-grün.
Aber ich sage jetzt mal, ich erwähne halt vor allem immer Grün, ne? Also
Okay.
Grün, also sprich das Lager Habeck. Warum? Weil sich die schon darum gekümmert haben, dass letztendlich Erneuerbare der Weg etwas einfacher oder auch platzfrei gemacht wurde, ja, und der Druck eher bei den Netzbetreibern war, ja, und ich glaube, dass der Druck bei den Netzbetreibern schon auch ganz sinnvoll ist. Warum? Wir müssen uns, glaube ich, schon auch immer wieder mit anderen Ländern vergleichen, ja, und da sind wir halt als Deutschland nicht unbedingt Raketen, ne? Also bedeutet, wir Deutschen haben ja eh immer ein bisschen das Problem, dass wir sehr viel skeptisch sehen, alles lieber dreimal prüfen, lieber ein bisschen langsamer machen. Und das, was mich dabei immer wieder stört, ist, wenn es halt andere ähnliche Länder schon besser gemacht haben und eindeutig besser umgesetzt haben, dann müssen wir das nicht nochmal neu erforschen, ne, sondern man könnte sich dann schon eher darauf verlassen und Ähnliches machen. Und wenn ich halt jetzt unsere Netzbetreiber halt anschaue, dann hat es schon ein bisschen ge den Geschmack, dass wir halt jetzt mit unserer schwarz gefärbten Regierung, ne, Rot ist ja weiterhin dabei, schon ein bisschen mehr den Druck hin zu den Erneuerbaren geschoben haben, ne, und den Netzbetreibern halt jetzt in Anführungszeichen ja ein bisschen begünstigen, weiterhin träge zu sein, ne, und schaut man sich insgesamt das Geflecht an, ne, dann sind halt, ich glaube, wir haben 800 irgendwas Netzverteiler oder Unterverteiler. Das schreit halt nach Ineffizienz, ne? Plus, wir sind halt typischerweise auch unter den Zielen, was jetzt intelligente Stromzähler angeht, ne? Ich würde schon gerne sehr lange zu Hause einen dynamischen Strompreis verwenden, ja. Es funktioniert nicht, weil ich nicht diesen passenden Zähler habe, ja.
Ja, das geht tatsächlich schon. Also ich habe zum Glück gestern einen Brief bekommen. Ich bin jetzt dran, ob ich glaube oder nicht.
Sehr
Aber du
gut.
kannst tatsächlich, hatten wir auch schon einen Podcast hier bei der Firma Tibber, auch
Ja,
ohne dass
genau.
Smart Meter es machen. Die packen dann so einen kleinen Lesekopf auf die moderne Messeinrichtung, die ja
Richtig.
eigentlich nur ein Ferrari-Zähler ist mit einem digitalen Display, aber die hat oben so eine optische Schnittstelle und dann kannst du da theoretisch
Genau.
das machen. Das ist dann bilanzierungstechnisch immer noch kein wirklich dynamisches Profil für den Netzbetreiber, aber Zimmer sagt, komm, solange es halt auch nicht geht, machen wir es einfach so.
Genau. Und was ich mir halt, wie gesagt, da in dem Kontext immer ein bisschen wünschen würde, ist halt eben nicht dieses verbitterte Links-Rechts aktuell, ne? Also sich gegenseitig mit Steine bewerfen, ne? Weil da schon auch immer wieder Positionen bezogen werden, die so nicht stimmen, ne? Ich will auch da ein Beispiel machen, ne? Also Frau Reiche wird ja für alles Mögliche aktuell kritisiert, ne? Und es wird dann jetzt in der Presse ganz groß auch abgeledert, dass der private Zubau, ne, von meinen eigenen PV-Modulen aufs Dach gekillt worden ist, ja, finde ich jetzt persönlich für einen Schmarrn, ne? Warum? Ja, wenn ich heute eine Privatperson bin und will wirklich PV auf mein Dach machen, ja, dann habe ich eigentlich zu 100% Interesse, 100% dieses Strom selbst zu verbrauchen, ja.
Richtig.
Und dass ich dann logischerweise keine Einspeisevergütung brauche oder irgendwelche staatlichen Subventionen, dann ist das logisch, ne? Sondern ich muss das Ding mit Batterien bauen, ja. So, was wäre jetzt mein Appell? Ja, man müsste das halt einfach ein bisschen cleverer kommunizieren, ne? Also sprich ein bisschen Marketing, Vertrieb mit einbinden, ja. Und dann könnte ich halt sagen, hey, schau her, ich schaffe nicht für Privat EEG und Vergütungen ab, sondern Schau her, liebe Privatpersonen, es ist hochattraktiv, den Strom selbst zu verbrauchen. Ich schaffe vielleicht ein kleines Goodie für den Zubau der Batterie im Privatbereich oder mach da irgendwas einfacher, schöner und würge damit halt nicht eine ganze Branche ab, ne, weil es ja dann in der Presse immer wieder so zerrissen wird, ja, sondern schaffe da vielleicht, wie gesagt, eher so ein cleveres Umdecken und ich baue die richtigen Dinge zu, ja. Und das würde ich mir, wie gesagt, immer wieder wünschen, wenn es halt um die Diskussion Netze geht oder was ist clever, was nicht so clever. Also ein
Ja.
bisschen immer diese realistische Mitte, ja.
Ich bei dir.
Sinnvolle, realistische Mitte, ja.
Ich bei dir. Und wenn wir jetzt auf eure Projekte nochmal schauen, ihr habt ja historisch wahrscheinlich viele Solarparks am Anfang gehabt, dann Solarparks mit Grünstromspeicher, dann auch nur Speicher, in die eure Kundinnen und Kunden investieren konnten. Wie schätzt du da gerade die politische Lage ein? Weil den Speichern wird es ja auch gerade ein bisschen schwerer gemacht, um das mal ganz
Ja.
vorsichtig zu formulieren.
Ja.
Wie schätzt du da die nächsten Monate und Jahre ein?
Also genau, also wenn man es jetzt mal so betrachtet, ne, also sehr, sehr positiv mal, fangen wir erstmal an. Was uns total freut ist, ne, dass der neue Standard halt PV-Park mit Batterie ist, ja, die sich halt wirklich hervorragend rechnen lassen, weil die Batterie es halt selber in der Hand hat, diese Mittagsdelle, die ja eindeutig da ist, also sprich zu viel Solarstrom zur Mittagszeit. Im Endeffekt in sein eigenes Konzept verbaut bekommt, dass der Richtung abends geschoben wird. Ne? Also da kann der simpelste Laie sofort verstehen, dass es genau das Richtige ist, was da gebaut wird. Ja? Positiv dabei auch noch, ne? Diese Parks brauchen halt keine oder kaum mehr Subventionen, weil sie natürlich auch diese EEG-Ausgleichsstelle ja, im Endeffekt selbst mit den Batterien in die normalen oder in die lukrativeren Zeiten verlegen. Also sprich, das ist ja eigentlich genau das, warum das irgendwann mal diese Förderung eingeführt worden ist, dass die Produkte und die Konzepte so ausgereift sind, ne, dass sie selbst tragfähig sind und einfach extrem netzdienlich werden. Also das, wie gesagt, mal als sehr, sehr positive Nachricht. Wenn man jetzt insgesamt Batterieprojekte anschaut, habe ich auch zwei Meinungen, ja. Wir haben Mitte 2025 noch sinnvolle Batterieprojekte gesehen, ne, wo Preis-Leistung noch okay waren. Dann ist diese absolut verrückte Goldgräberstimmung ausgebrochen, ne, wo die Netzbetreiber unter Volllast mit viel zu viel Anträgen zugeballert wurden von jedem, der noch nicht mal ein Unternehmen gegründet hatte, nur weil er in der Nähe von einem Umspannwerk war oder von einer Hochleitung, ja, und irgendeiner angerufen hat, ob er das pachten kann, ne, haben alle auf einmal schon ein Unternehmen gegründet, gedanklich, ja, und haben sich als Batteriepapst gesehen. Das war auch nicht dienlich, ne? Preise, wie gesagt, sind völlig durch die Decke gegangen, ja. Und es war eine völlige Übertreibung im Markt, ja. Und jetzt haben wir ein bisschen dieses Gegenpendeln, ne? Das ja, wie gesagt, ja, von den Netzbetreibern oder eben auch von Frau Reiche ein Referentenpapier da ist, ne? Das Batterien oder Batterieprojekte sehr stark ja einschränkt oder abwürgt, ne? Also da müsste man eben halt jetzt wieder auch diesen vernünftigen Mittelweg finden, ja, wo man eben halt nicht links eine Position hatte und rechts eine Position, sondern schon auch wieder drauf zu schauen, was du in Deutschland am sinnvollsten brauchst, weil wir brauchen schon ganz dringend noch Standalone-Batterieprojekte, um das Netz stabiler, cleverer zu machen, besser, wie gesagt, auszunutzen, ne? Also sprich, diese Mittagsdelle in die Abendszeit zu verschieben, ne? Oder wenn zu viel Strom im Netz ist, eben den auch clever zu speichern. Und ich hoffe oder ich kann nur appellieren, ne, dass da jetzt Konzepte entstehen und wir sehen erste Konzepte, ne, von Schleswig-Holstein haben wir jetzt mal so ein Papier gesehen, wo eine Art Blaupause gemacht wird, wie in Zukunft ein Standalone-Projekt bewertet, bepreist und am sinnvollsten einspeist. Also sprich, wir sehen da schon eine Art Dialog, ne, mit den Projektentwicklern oder Standalone-Batterieprojekten. Aber das müsste dann eben auch politisch begleitet werden, passende Rahmenbedingungen erzeugt werden, so wie es ja im PV-Bereich schon auch richtig gemacht wurde. Ne? Da gibt es Rahmenbedingungen, so dass man solide Projekte aufbauen kann mit einer gewissen Investitionssicherheit. Und das würde ich mir, wie gesagt, so in dem Batteriebereich schon auch wünschen. Ja.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und schön zu hören, dass aus Regensburg auch Schleswig-Holstein tatsächlich da wahrgenommen wird, dass da Sachen
Ja.
passieren. Weil wir sind ja immer schon in meiner Wahrnehmung, aber ich wohne ja auch da, deswegen so ein Brennglas, weil wir schon so unfassbar viel Erneuerbare haben und wir halt nicht so
Genau.
viel Industrieabsatz, zumindest bislang haben. Ich meine, die Rechenzentren, die jetzt alle anklopfen, könnten dazu führen, dass wir tatsächlich den Stromabsatz in den nächsten Jahren nochmal erheblich erhöhen. Aber auch das darf konzipiert werden. Ich habe gerade eine Masterarbeit betreut, wie man denn eigentlich mit der Abwärme aus dem Rechenzentrum umgeht, wenn das da
Richtig.
auf einmal steht. Das hat ja nicht irgendwie wie so eine, keine Ahnung, kleine Papierfabrik, dann irgendwie ein paar MW, sondern das hat dann irgendwie im Extremfall im Gigawattbereich Abwärme, wo selbst größte Städte gar nicht wüssten, wohin damit.
Ja, genau.
Tom, lass uns
Klaus,
dann, ja?
das sagst du auch nochmal, was wichtig ist, ne? Also auch das will ich nochmal ein bisschen ins richtige Licht drücken und appellieren. Unsere ganzen Strombedarfsprognosen, ja, die sind ja immer rückblickend, plus ungefähr ein halbes Jahr alt, ne? Bis man überhaupt eine Prognose ausspuckt, ne? Ich habe erst vor kurzem mit dem Michael Sterner gesprochen über das Thema, ne? Das ist ein Professor auch hier an der Regensburger Uni oder Fachhochschule, ja. Und der macht eben auch genau solche Strommarktprognosen, ja. Und was ich da halt immer wieder auch ein bisschen den Zeigefinger heben will oder auch an die Politik wieder appellieren will, ist, wir haben aktuell von Quartal zu Quartal so starke Veränderungen, auf die man schon genau hinhören muss, ja, weil das uns in Deutschland, Europa genauso blüht, ja. Also wenn man jetzt die letzte Keynote von Jensen Huang von Nvidia sich genau angehört hat, dann hat der erklärt, Moment, wir hatten eine erste KI-Revolution, ne, mit ChatGPT und ich kann im Chatfenster mit einer KI diskutieren und mir Aufgaben erledigen lassen. Wir erleben innerhalb von 2 Jahren die zweite große KI-Revolution. Das nennt sich KI-Agenten, ja. Und auch da kann sich jeder selbst vorstellen, was das bedeutet im Hintergrund. Jetzt habe ich ganz gemütlich mit einem Chatfenster gechattet, ja. Ich benutze das am Tag, was weiß ich, 10, 20, 30 Mal. Verursache also 10, 20, 30 Mal Rechenleistung, ja. So, jetzt in Zukunft kriege ich einen KI-Agenten auf meinen Rechner installiert, ja, der stetig für mich in meinen Anwendungen arbeitet. Da kann sich jeder ausdenken, was das Rechenleistung im Backbone verursacht, wenn es kein Chat-Client mehr ist, ja. Und deswegen müssen wir schon, ne, als Industrienation, ne, die in diesem Machtspiel auch mit vorne dabei sein, wollen rechtzeitig uns drum kümmern und diese Marktlage sehen, dass wir eben genügend Energie haben, weil bei uns werden eben auch wöchentlich, mittlerweile monatlich vermeldet, was an Datacenter neu entsteht, ja. Und unsere Stromprognosen, wie gesagt, blicken eher zurück und sind nicht aktuell. Die Aussage von Jensen Huang war, dass diese Rechenleistung sich verzehnfacht, ja. Verzehnfacht bedeutet auch 5 oder 10 Mal mehr Energiebedarf, ja.
Richtig.
Und auf das müssen wir uns, wie gesagt, in Deutschland, Europa schon auch mit einstellen, ja.
Korrekt. Und ehrlicherweise, ich habe da, wo habe ich denn die Studie gesehen? Ich glaube, das war von dem Natalia Bullard, so eine Auswertung, dass tatsächlich Rechenzentrum nur auf Platz 4 oder 5 stehen von den zukünftigen Stromverbrauchen, die ansteigen werden. Die Elektrifizierung der Industrie ist Platz
Genau.
1, weil da wird auch noch, da wird ja alles im Augenblick noch mit Gas oder sonst wie gemacht. Das wird unfassbar viel brauchen. Dann natürlich das Thema Elektromobilität und das Thema Wärmepumpe, was jetzt gerade hochgezogen wird. Also wir werden tatsächlich an vielen Stellen da deutlich mehr haben. Aber ich glaube, das Thema wird uns zeitlich jetzt völlig aus der Kurve schmeißen, wenn wir da nochmal reingehen, was
Richtig.
der zukünftig verbraucht wird. Die Abschlussfrage ist, Tom, ein Stück weit, wie schätzt du die nächsten Jahre ein? Was glaubst du, was werden wir in den nächsten Jahren erleben? Wie wird sich auch euer Geschäftsmodell bei Ohana vielleicht verändern? Wo glaubt ihr, werdet ihr mehr hingehen? Oder sagst du, nee, wir sind eigentlich gut unterwegs und jetzt wird erstmal skaliert?
Also, wie gesagt, wenn ich jetzt so einen Blick in die Glaskugel machen müsste, ja, wäre der dieser, dass wir in 1, 2 Jahren feststellen, dass wir in der Vergangenheit vielleicht noch stärker Strom ausbauen hätten sollen, ja. Am besten eben Erneuerbare. Warum? Weil wir uns nicht weiter von verrückten Nationen abhängig machen wollen, ne, mit Gas und Öl, wäre mein Plädoyer, ja. Und Jetzt sehe ich, sag mal, seit ein paar Wochen auf einmal wieder die Diskussion, dass wir vielleicht über Atomkraftwerke nachdenken, ne? So SMR-Reaktoren, ne? Da haben wir ja in Bayern immer einen, der auf solche Themen total gerne aufspringt, ne? Der Herr Söder. Ich habe mir selber schon überlegt, ob ich als Ohana eine kleine Challenge anbiete, ne? Also sprich mal so ein paar Zahlen von uns mal gesprochen, ne? Wir haben jetzt letztes Jahr 65 Millionen ungefähr in Erneuerbare vermittelt, ne? Also es sind 65 Megawatt, ne? Wir planen dieses Jahr so 120 plus X in Erneuerbare zu vermitteln. Und ich würde fast mir eine Wette trauen, ja, so ein kleiner SMR-Reaktor hat so 600 Megawatt, ne? Oder bis 1 Gigawatt, ja.
Nee,
Das sind,
kleiner, kleiner, sie sind kleiner. Sie sollen 300 MW haben, sowas in der
ja,
Größenordnung.
genau. Also die gibt
Ja.
es in verschiedenen Ausbaustufen, aber damit ja die Challenge so ein bisschen sportlich wäre, also sprich, ich würde mir als Ohana schon eine Challenge ausrufen lassen oder trauen, dass wir als Ohana in 5 Jahren mehr Megawatt aufs Feld stellen, ja, aus privaten Geldern und das Richtige tun für Deutschland, als wie unser Herr Söder in Bayern irgendeinen Reaktor hingestellt bekommt, ja.
Ja.
Also das ist so mein Blick in die Glaskugel,
Sehr gut. Ja, ich schätze, ihr gewinnt deutlich und definitiv.
ne? Ja,
Aber auch
genau.
dieses Thema Atomkraft, da warte ich vielleicht, sagst du auch mir mal im Podcast, immer noch mal auf einen Gast, der tatsächlich das Thema Atomkraft mit mir diskutieren möchte. Und ich bin tatsächlich jetzt kein totaler Feind. Ich war noch nie auf einer Demo oder sonst
Ich
was. Mir
auch
wird das
nicht.
immer angehängt, dass ich ja so ein Atomkrafthasser bin.
Nein.
Ich kenne Freunde, die haben da lange Zeit ihres Berufslebens verbracht, die haben da anständige Arbeit gemacht. Ich habe halt immer dieses Fragezeichen, was machen wir mit der Endlagerung? Da habe ich echt Schwierigkeiten,
Ja,
das irgendwie
genau.
auf die Kette zu bekommen. Ich weiß nicht, das Risiko, dass da jetzt ein Flugzeug reinstürzt, sehe ich nicht so groß, aber das, was schiefgehen kann, sehe ich schon. Das haben wir ja mehrfach
Ja.
jetzt erlebt auf der Welt. Und natürlich die Frage, wie kriegt man sowas überhaupt noch gebaut? Also wenn man jetzt guckt, China kann es anscheinend, die bauen da regelmäßig die Dinger, aber alle anderen Länder kriegen es überhaupt nicht auf die Kette. Die sind dann
Genau.
teilweise Jahrzehnte zeitlich im Verzug, die
Plus
Kosten
30.
explodieren
Genau.
und deswegen glaube ich nicht, dass das uns im Augenblick in den nächsten 10, 20 Jahren substanziell helfen wird. Aber
Genau.
sehr gerne spreche ich da mit einem blühenden Enthusiasten, der sagt, nee, alles falsche Darstellung, das ist alles ganz anders. Und auch das wird uns wieder von den Polen ein Stück weit zusammenführen, dass man da im Grunde miteinander spricht und darüber redet. Tom, ich
Genau.
sage vielen Dank für heute.
Danke
Hast du
dir.
noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt total vergessen, ansonsten würde ich den Sack zumachen und
Nein. Also ich
freue
glaube,
mich.
wir sind einmal so quer durch allen das, was auf eine Stunde, sage ich jetzt mal, da reinpasst. Ich sage auch herzlichen Dank, Klaus. War ein sehr, sehr spannendes, unterhaltsames Gespräch. Ich freue mich vielleicht auf eine zweite Runde, wo wir dann vielleicht auch mal nochmal irgendwas genauer betrachten. Ja?
Ja, sehr gerne. Danke, Tom.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.